New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Wir begrüßen Sie herzlich zur 33. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Ich heiße Astrid Dose und leite die Öffentlichkeitsarbeit im Cluster. In der heutigen Folge begrüßen wir gleich zwei Gäste. Elmar Friedrich, Market Director Germany and France bei Copenhagen Infrastructure Partners, und seinen Kollegen Klaus Hachmeier, Vice President Government Affairs. Wir werden heute über Energieinseln sprechen. Beide Interviewpartner blicken auf eine lange und sehr erfolgreiche Karriere in den Erneuerbaren zurück. Herr Friedrich arbeitete unter anderem als Project Director German Offshore Wind bei RWE Renewables und als Project Director New York Byte Auction in den USA, besonders interessant vom Hintergrund der aktuellen Entwicklung. Und Herr Hachmeier bekleidete mehrere Positionen im Bereich Government Affairs bei Siemens Energy und war außerdem auch mehrfach im BMWK tätig. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Zu Beginn drei kurze Fragen zum Warmwerden. Energiewende fasziniert mich, weil...
Ja, also mich fasziniert es, weil es ein sehr politisches Thema ist und sehr viel Regulierung ist, sehr politisch getrieben. Und deswegen ist es für mich in Government Affairs natürlich ein tolles Tätigkeitsfeld.
Das stimmt, wird immer spannend bleiben.
Ja, also bei mir, also ich bin da Überzeugungstäter, habe zwei Kinder und das dritte ist unterwegs. Und es ist natürlich ganz bedeutend für die Zukunft der Kinder, was wir hier machen. Und von daher bin ich da sehr motiviert, die Dinge zu bewegen.
Sehr gut. Von der nächsten Bundesregierung erhoffe ich mir das.
Ja, ich habe das Vergnügen, wieder anzufangen. Ich hoffe mir eine stabile Regierung. Ich hoffe, dass viele Vorhaben, die angekündigt werden, auch schnell und konsequent weitergetrieben werden. Ich meine, die Industrie sagt immer, sie will Zuverlässigkeit bei der Planung haben, Vorausschaubarkeit und so etwas. Und ich denke, jetzt mal unabhängig von den Inhalten, das ist vielleicht etwas, was in den nächsten Jahren verbessert werden könnte.
Absolut.
Ja, für mich, ich würde mich freuen, wenn es in die richtige Richtung weitergeht, wenn wir Planungssicherheit haben, auch für die Investoren, die natürlich hinter den Projekten stehen, und wenn wir insgesamt den Weg Richtung Net Zero Economy weitergehen.
Sehr schön. Gegen den Klimawandel engagiere ich mich privat durch, vielleicht Herr Friedrich zuerst.
Ja, ich war tatsächlich schon 2009 in Kopenhagen bei der damaligen UN-Konferenz und durfte da auch sehr nah dabei sein. Damals interessanterweise als Mitglied der Schweizer Delegation. Das ist jetzt 15 Jahre her, seitdem man dann das Pariser Klimaabkommen. Also es ist viel passiert, auch in die richtige Richtung. Aber wir müssen jetzt dranbleiben und man sieht eben auch politisch, international, eben, dass nicht alle an einem Strang ziehen. Und von daher ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir in der Industrie und auch in gewissen Ländern immer noch das Thema weiterverfolgen.
Ja, sehr schön. Und bei Ihnen?
Ja, also gute Frage. Ich meine, ich muss sagen, dass ich habe lange Jahre im Bundeswirtschaftsministerium gearbeitet. Das heißt heute auch das Bundesministerium für Klimaschutz in der Energieabteilung, bei verschiedenen Energieunternehmen im politischen Bereich. Und ich muss sagen, dass man sich privat vielleicht auch ab und zu mal um andere Dinge kümmern kann. Ich habe das beruflich wirklich sehr intensiv getan und tue das noch heute.
Vielen Dank für die ersten Einblicke. Wir wollen uns ja aber mit den Energieinseln beschäftigen. Ich habe es schon in der Einleitung erwähnt. Energieinsel geisterte eine Zeit lang sehr häufig durch die Medien. Nichtsdestotrotz werden nicht alle unsere Zuhörer wissen, was sich genau dahinter verbirgt. Also vielleicht mögen Sie das nochmal ein bisschen erläutern und dann auch erklären, was vielleicht der Vorteil einer Energieinsel im Vergleich zu einem normalen Offshore-Windpark sein könnte.
Ja, dann darf ich mal vielleicht als eher Vertreter der technischen Seite dazu was sagen. Die Grundidee der Energieinsel ist, dass man Offshore-Infrastruktur bündelt an einem Ort und dadurch gleichzeitig viele Probleme löst, die wir in der Offshore-Industrie haben, gerade wenn man weit raus aufs Meer geht, also wenn man wirklich weit weg ist von der Küste. Das zur Einordnung: die Offshore-Windparks, die in Zukunft geplant werden, die werden alle weiter weg von der Küste geplant. Und die deutsche Nordsee ist erstaunlich groß, das wissen viele nicht, aber wir haben noch den sogenannten Entenschnabel. Und da sind wir dann teilweise schon bei weit über 200 Kilometer Entfernung von der Küste. Und da müssen die Anlagen eben auch gewartet werden. Man muss die Leute im Falle eines Notfalls rechtzeitig erreichen können, rechtzeitig retten können. Man braucht da ein gutes Sicherheitskonzept. Und dann ist es natürlich auch eine große Frage, wie wollen wir unseren Wasserstoff in Zukunft produzieren? Wollen wir das offshore machen, direkt vor Ort und uns gegebenenfalls auch Kosteneinsparungen dadurch sichern? Wie wollen wir die Wartung dieser Offshore-Windanlagen vor Ort gestalten? Und da ist eben die Energieinsel eine sehr gute Lösung, wenn man das Energiesystem oder das Offshore-Energiesystem wirklich als das denkt, was es ist, ein großes, verbundenes System weit draußen im Meer. Und da ist eben die Energieinsel ja eigentlich das passende Konzept, weil man an einer Stelle zentral eine Infrastruktur schafft. Das ist auch relativ einfach vom Bau her. Die Wassertiefen dort draußen sind immer noch nur um die 40 Meter, teilweise sogar weniger. Und dadurch kann man eben relativ kosteneffizient auch eine Insel bauen. Die Insel lässt sich anders als Plattformen auch gut skalieren, wodurch man dann eben an einer Stelle wirklich viel machen kann. Und das ist eben der ganz große Vorteil, den diese Insel hat, was letztlich eben dazu führt auch, dass wir große Kosteneinsparungen haben. Und das ist ja auch das große Thema, was wir gerade im Bereich Energie haben, dass wir eben grüne Energie haben, aber auch kosteneffiziente Energie, die eben auch von der Industrie und von den Kunden am Ende genutzt werden kann.
Ja, wer hatte diese Idee? Gibt es jemanden, so einen, weiß ich, Newton oder was, dem plötzlich diese glorreiche Idee kam, wir bauen jetzt mal Energieinseln? Wie kam es dazu?
Also ich kenne den Newton nicht. Ich weiß nicht, Klaus. Genau, also tatsächlich kenne ich nicht die genaue Person, auf die das zurückgeht. Ich glaube, was ich gehört habe, wie es damals passiert ist, als die Pläne, die Offshore-Industrie wirklich stark auszubauen, als die aufkamen vor einigen Jahren und als man wirklich gesehen hat, dass wir dort weit draußen viel bauen wollen, eben die Offshore-Windparks, da war eigentlich die Idee recht naheliegend, sich zu überlegen, dass man eben die entsprechende Infrastruktur an einem Ort bündelt und da ab einer gewissen Größe ist eine Insel einfach die beste und günstigste und langfristigste Variante.
Ich glaub, da gibt's noch eine Ergänzung von Colin.
Ja, ich wollte vielleicht auch noch einen anderen Aspekt beleuchten. Also, um das mal ein bisschen in den Kontext zu sehen, wir stehen ja vor der Herausforderung, dass wir sehr viel erneuerbare Energien brauchen. Und davon wird auch ein großer Teil offshore stehen. Ich glaube, wenn man die politischen Erklärungen liest, sind wir dabei ungefähr 400 Gigawatt, die installiert werden sollen bis 2050, 2070. Nicht? Und wenn man so viel Windanlagen in die Nordsee baut, dann stellt sich natürlich die Frage, wie soll das alles organisiert werden? Denn so ein Kabelsalat, jetzt mal salopp gesprochen, ich glaube, das will keiner und das ist einsichtig. Und deswegen kommen auch solche Konzepte wie Insel oder Knotenpunkte rücken da ganz stark in den Vordergrund. Und das ist sicherlich auch ein Faktor gewesen für diese Idee, die Inseln zu schaffen. Wenn man jetzt nochmal weiter reinzoomt auf Deutschland, stehen wir hier auch vor der Transformation der Energiewende. Und wir haben ein weiteres zentrales Problem, das ist nämlich der Wasserstoff, den wir brauchen zur Dekarbonisierung der Industrie und zukünftig auch für unseren Stromsektor in Deutschland. Und wenn man so viel Energie in der Nordsee hat, der heute auch vielfach abgeregelt wird, ist unsere Idee mit den Energieinseln, den Strom direkt auf See in Wasserstoff umzuwandeln und an Land zu transportieren. Mhm. Das bringt verschiedene Vorteile, das können wir auch noch gerne erläutern, werden Sie sicherlich auch nachfragen. Aber ich will das immer so einordnen, wo die Energieinsel herkommt und wie es ins deutsche System passt.
Mhm. Ja, macht total Sinn, weil fragt man sich in der Tat, ne, bei der Vielzahl an Parks, die geplant sind, wie soll man das sagen, wie das ohne Chaos ablaufen soll? Also durch die Diskussion habe ich auf Konferenzen durchaus auch schon gehört. Und klar, Wasserstoffproduktion ist ja ein großes Thema, mangelt ja auch im Moment noch sehr am Wasserstoff, muss man sagen. Also auch ein schwieriges Thema. Was sind denn konkret so die schwierigsten technischen Themen, wenn man daran denkt, jetzt wirklich konkret so eine Energieinsel zu bauen? Was sind die Bottlenecks?
Ja, eigentlich das Gute ist, wir brauchen nicht die gleiche Supply Chain, die die Offshore-Windindustrie braucht. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil dort gibt es tatsächlich große Bottlenecks. Mhm. Das heißt, wir brauchen nicht die großen Installationsschiffe. Wir brauchen auf der Insel selber auch keine Turbinen. Und wir lösen sogar ein Bottleneck, was es gibt bei den Konverterplattformen, weil wir eben keine Plattform brauchen, sondern eben eine Insel bauen. Von daher sind wir zumindest, was den Bereich angeht, relativ gut aufgestellt. Wo es natürlich Herausforderungen gibt, ist einfach bei der Menge an Sand, Beton, Arbeitskräften. Also um das einzuordnen, wir erwarten, dass wir in der Bauphase 10.000 Menschen beschäftigen werden. Wir nicht direkt, sondern natürlich auch die Zulieferunternehmen und die Arbeitsplätze muss man eben haben. Die werden auch größtenteils vor Ort sein und das ist natürlich ein Thema, was uns bewegt. Rein technisch ist die Insel, wie ich das auch schon gesagt habe, eigentlich keine große Herausforderung. Wir machen das ähnlich wie im Hafenbau auch. Da werden große Betonkästen gebaut, die werden vor Ort gebaut und werden dann mit einem Schiff quasi an die Stelle rausgebracht, wo die Insel errichtet wird. Dann werden die mit Sand aufgefüllt. Auch Sand ist grundsätzlich vorhanden. Und dann wird das Ganze außen mit Felsen und Steinen befestigt, wie man das teilweise auch aus Häfen kennt, dass dort große Steinblöcke sind, die ins Meer laufen und dort die Wellen brechen. Und von daher ist die Insel grundsätzlich eher Low-Tech. Und wir haben da auch schon mit vielen Zulieferern gesprochen, die sehen da vom Prinzip her keine größeren Herausforderungen, was jetzt weder die Technik noch die Supply Chain angeht. Mhm. Also das ist eigentlich gut umsetzbar und wir sehen auch in Belgien wird gerade die erste Insel gebaut, dass das technisch, ja, wie gesagt, kein Hightech ist, sondern eher Low-Tech und man eben die entsprechenden Arbeitskräfte und Maschinen braucht und dann funktioniert das.
Okay, also es ist keine Quantenphysik, aber wenn ich mir vorstelle, man braucht 10.000 Leute, die dann auf so einer Insel arbeiten, beziehungsweise sie erstmal errichten müssen, die muss man ja erstmal finden.
Genau.
Und das ist natürlich schon eher außergewöhnlicher Arbeitsplatz. Gibt es da auch schon Überlegungen, wie man diese Leute sozusagen rekrutiert oder wie man an die rankommt? Weil das muss man ja mitdenken. Ja. Ne? Per Geisterhand wird es ja nicht entstehen.
Genau, also um das vielleicht noch kurz einzuordnen, die 10.000 Menschen werden nicht auf der Insel leben. Also die Insel hat 50 Hektar, was groß ist, wo man viel machen kann. Aber da wird keine Großstadt oder Kleinstadt mit 10.000 Menschen entstehen. Die 10.000 Arbeitsplätze, die sind in der Lieferkette quasi und auch an Land dann natürlich. Wer auf der Insel leben wird, das sind Wartungstechniker und die Alternative, die es aktuell gibt, das sind große Wartungsschiffe. Das sind sogenannte SOVs. Dort leben die Leute dann auch dauerhaft auf dem Schiff. Und wenn man jetzt mit Leuten spricht und denen, ich sag mal, vor die Wahl stellt, möchte man gerne auf einem großen Schiff leben, 24/7 oder lieber auf einer Insel, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr spazieren gehen kann, dann ist, glaube ich, die Insel deutlich, bietet viele Vorteile und ist natürlich auch am Ende des Tages viel sicherer als ein Schiff. Und von daher werden auf der Insel dann die Servicetechniker leben und Wartungspersonal, aber da werden jetzt nicht die, da werden sich die großen Massen auf der Insel.
Okay, okay. Ja, interessant. Das ist ein spannender Arbeitsplatz. So ein bisschen Ölplattform, aber vielleicht ein bisschen schicker, sage ich jetzt mal. Ne? Mit einer Insel gibt es vielleicht dann auch ein paar Freizeitmöglichkeiten. Ja. Wird das mitgedacht? Also ein bisschen, dass die Leute auch was anderes machen können?
Es ist die grüne Variante der Ölplattform, sozusagen. Ja. Ob da ein Platz für einen Spielplatz oder ein Fußballfeld ist, das weiß ich nicht ganz genau.
Ist, glaube ich, ist jetzt nicht vorgesehen. Worüber wir uns tatsächlich eher Gedanken machen, sind die Umweltaspekte. Und das ist auch wiederum ein Vorteil der Insel, dass man auch Platz für die Natur schaffen kann. Weil man eben ab einer gewissen Größe kann man auch mal sagen, okay, hier sind jetzt gewisse Hektar, gewisse Flächen, die wir der Natur überlassen, Nistplätze, Robben, wie auch immer. Da sind wir auch ganz, das ist eigentlich ganz klar, dass eine Insel, die wird von der Natur genutzt werden. Und das ist, und da werden wir dann auch eben entsprechend Räume schaffen. Fußballfelder sind jetzt meines Wissens nicht vorgesehen.
Na, solange man rumlaufen kann, ist ja schon mal ganz gut.
Ja.
Aber wird das dann wahrscheinlich auch ein bisschen medial begleitet? Also wenn es wirklich an die Umsetzung geht? Weil ich meine, es bietet ja sehr viel Potenzial. Also ich sehe jetzt schon vor meinem Auge irgendwelche Videos und was weiß ich, also wie man das vielleicht dann auch der Öffentlichkeit
nahe bringt. Ja, selbstverständlich. Ich muss dazu sagen, wir haben bei CIP, also Kopenhagen Infrastructure Partners, eine eigene Gesellschaft für die Energieinseln, die weltweit etwa ein Dutzend dieser Projekte bewirbt, auf der ganzen Erde im Übrigen, auch in Asien und in Amerika. Und diese Projekte sind, also sie finden viele Videos, sie finden Interviews etc. Wir müssen natürlich sagen, das sind Projekte für Deutschland, die wir langfristig planen. Also die mit einem Planungshorizont von, ich sag mal, vielleicht 10 Jahren. Das muss man einkalkulieren, auch in der medialen Begleitung natürlich. Mhm. Ja?
Ja,
also klar. Wir haben noch einige andere Hürden zu bewältigen, bevor wir dann über ein Medienkonzept nachdenken.
Ja, aber muss man ja schon von vornherein manchmal auch mitdenken, ne? Weil das erleben wir häufig so als Netzwerk bei Firmen, dass das manchmal sehr spät dann kommt und das ist eigentlich schade, ne? Weil man Leute ja auch gut mitnehmen kann bei so einem Thema.
Genau, Sie haben deswegen schon, haben Sie uns ja auch eingeladen.
Ja, natürlich. Sie haben schon erwähnt, dass es aber kein Selbstläufer ist und ich glaube, ein Thema, was eigentlich in all unseren Podcast-Folgen an irgendeiner Stelle kommt, ist die Regulatorik. Da kommt man irgendwie nie drum rum. Das ist anscheinend doch, wie soll man sagen, damit steht und fällt Energiewende. Und darüber würde ich jetzt ganz gerne nochmal mit Herrn Hachmeier sprechen. Was sind denn die größten Hindernisse? Also in Deutschland ist es immer ein bisschen kompliziert. Das
ja, da sage ich gerne ein paar Worte dazu. Also zunächst einmal geht es darum, wir wollen diese Insel ja auch nutzen, um flexibel Wasserstoff oder Strom herzustellen in der Nordsee. Aus Effizienzgründen, die auf die Elmar schon hingewiesen hat. Dazu brauchen wir natürlich erstmal ein entsprechendes Ausbauziel, auch für Wasserstoff in der Nordsee. Gegenwärtig, und das ist im Windseegesetz festgelegt, sind die Ausbauziele für Strom vorgesehen in der deutschen Nord- und Ostsee. Und wir würden gerne auch ein Ziel für Wasserstoff, idealerweise 10 Gigawatt Wasserstoff, im Gesetz verankert sehen. Denn dadurch hätten wir sozusagen eine kritische Masse, um auch eine Insel planen zu können. Ein weiteres Element, das ganz wichtig ist, ist die sogenannte Sektorkopplung oder kombinierte Produktion auf See. Das heißt, mit den Energieinseln könnten wir sehr effizient im Sinne des Energiesystems arbeiten, indem nämlich der Strom, der von einer Windanlage produziert wird, auf einer Insel entweder in Wasserstoff umgewandelt wird oder als Strom weiter transportiert wird über Kabel. Je nachdem, wie der Strompreis liegt und wie viel Strom produziert wird. Aber dadurch würde das System entlastet werden. Wir bräuchten insgesamt weniger Kabel, deutlich weniger Kabel im Offshore-Bereich. Und wir könnten auch den Strompreis stabilisieren und idealerweise sogar senken. Und weil wir eben auch Engpässe im Stromnetz vermeiden. Das ist die sogenannte kombinierte Produktion. Derzeit kann man auf deutscher See mit Windparks entweder nur Strom erzeugen oder nur Wasserstoff in einer sogenannten SEN-Zone, einen Sonderenergienutzungsbereich. Ich glaube, dafür steht die Abkürzung. Das wollen wir kombiniert sehen und ich glaube, da sehen wir jetzt schon einen großen Konsens in den Parteien und auch den Verbänden, aber das müsste gesetzlich verankert werden. Wenn wir dann so weit sind, dann würden wir in einem nächsten Schritt eine Fläche, in der Wasserstoffproduktion kombiniert möglich ist, planen. Und da würden wir die Insel als ein mögliches Konzept im Wettbewerb mit anderen Möglichkeiten, das wären zum Beispiel Plattformlösungen, also das heißt im Prinzip Stahlgestelle, verankert sehen. Und wir glauben oder wir sind eigentlich überzeugt, dass sich bei einer entsprechenden Skalierung von mehreren Megawatt für Wasserstoffproduktion die Insel rechnen würde fürs System, einfach aufgrund der flexible Nutzbarkeit und der Skaleneffekte.
Ja, das klingt sehr innovativ und ist, glaube ich, auch sinnvoll. Ist mir auch schon ein paar Mal untergekommen, dass da auch im Wasserstoffbereich einfach das Ziel im Moment noch fehlt und ja ohnehin auch viel in Bewegung ist, also mit Pipelines, die nicht kommen, doch kommen. Also das ist ja ein schwieriges Feld im Moment, aber gut, wenn ich höre, dass es schon einen gewissen Konsens gibt.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, wenn man heute davon spricht, Wasserstoff auf See zu produzieren, dann ist das ein Gedanke, der sich nicht allen Leuten gleich erschließt, will ich mal vornehm ausdrücken. Mhm. Aber unsere Projektionen deuten eigentlich darauf hin und auch andere Studien, also die Lage ist da relativ eindeutig. Wenn wir die Nordsee als, ich sag mal, grünen Energie-Hub oder wie man es nennen wird, ausbaut, dann wird es auch einen großen Anteil an Wasserstoffproduktion geben. Ganz einfach, weil gerade in den küstenfernen Gebieten, das heißt 100 Kilometer plus von der Küste entfernt, die Stromkabel sehr teuer sind und sehr viel Platz einnehmen und auch wahrscheinlich Lieferengpässe haben.
Ja. Na, ich drücke die Daumen. Also ich nehme mal an, das ist wahrscheinlich in der jetzigen Lage gar nicht so einfach, mit den Ministerien noch weiter zu kommunizieren. Aber ich hoffe, dass das die politischen Irrungen und Wirrungen überstehen wird, dieses Vorhaben, weil das definitiv sehr sinnvoll erscheint. Also
ja, der Vorteil, den wir noch haben, ist, dass wir das als privatwirtschaftliches Vorhaben planen möchten und wir den Business Case ohne Subvention rechnen. Das heißt, wir gehen nicht zu den Ministerien und halten die Hand auf, sondern wir sind die, die wirklich machen wollen, umsetzen wollen. Wir brauchen natürlich den Rahmen, den braucht jedes Projekt.
Klar,
das ist aber das macht es vom Prinzip her, macht unser Projekt es etwas einfacher, dass wir das eben als marktwirtschaftliches Projekt vorantreiben.
Ja, das sollte offene Türen einrennen, vermute ich, hoffe ich. Also ich drücke die Daumen. Letzte Frage meinerseits. Wir haben ja vorhin schon über lange Planungszeiträume gesprochen. Energiewende-Themen sind immer mit einem sehr, wie soll man sagen, weiten Horizont zu denken. Stellen Sie sich vor, das Jahr 2035, also noch 11 Jahre. Wie viele Energieinseln wird es weltweit geben, Ihrer Meinung nach? Und wie viele vielleicht in Europa?
Klaus, möchtest du?
Ja, also ich will mich nicht auf eine konkrete Zahl festlegen. Ich will aber nur so viel sagen. Wir haben ja auch hier in Hamburg im nächsten Juni eine große Konferenz zur Nordsee. Die heißt, glaube ich, North Sea Summit. Und ein wichtiges, wesentliches Thema dabei wird sein, wie organisiert man den Energieausbau in der Nordsee? Und so wie ich verstanden habe, werden sich da die ganzen Anrainerstaaten darauf einigen, wer Strom exportiert, wer Strom importiert, über welche Leitung das laufen wird, etc. Und ich glaube schon, allein aus dieser Diskussion wird man über Energieinseln oder Knotenpunkte, Vernetzung nachdenken müssen und auch über Wasserstoff nachdenken müssen. Also ich sehe das in dem Kontext. Wirtschaftlich gesehen warten wir darauf, dass sich die Wasserstoffwirtschaft entwickelt. Das ist auch ein Produktion- oder ein Nachfrageproblem oder Frage, wie Sie wissen, haben Sie sicherlich schon in vielen anderen Podcasts erläutert. Und ich glaube, wenn diese beiden Elemente dastehen, ich würde mal sagen, in Deutschland ist das Potenzial für 2 Energieinseln in der Nordsee.
Ja, und wenn ich jetzt noch ergänzen darf, also wir sind ja nicht die Einzigen oder die Ersten, die auf die Idee kommen, diese Infrastruktur, die wir brauchen, an einem zentralen Ort zu errichten. Also es wird ja parallel gerade in Belgien eine Insel vorangetrieben, die haben auch schon sogenannte FID genommen. Das heißt, die geht jetzt auch in den Bau, die wird dann auch stehen. Und in vielen anderen Ländern wird das Thema eben auch erkannt. Und was man schaffen muss, ich sag mal als Transferleistung ist, man muss über das einzelne Problem hinwegschauen. Man muss quasi über das Thema, okay, wir brauchen jetzt mehr grünen Strom, wir brauchen mehr grünen Wasserstoff, wir müssen die Rettung organisieren offshore, wir müssen die Wartung organisieren offshore. Und wenn man diese ganzen Themen kombiniert, dann kommt man eigentlich ganz schnell zu dem Punkt, wo man sagt, wir brauchen eine zentrale Lösung. Mhm. Und da gibt es eigentlich immer mehr Länder, die auch diesen Schritt, ich sag mal, auch gedanklich schaffen. Und von daher gehe ich davon aus, dass 2035 einige Inseln stehen werden in Europa und vermutlich noch mehr in erweiterten Planungsphasen sind, weil das Konzept einfach sehr logisch schlüssig ist. Es hat auch eben viele Umweltvorteile, die Kostenvorteile. Also man löst so viele Probleme durch die Inseln, dass ich davon ausgehe, dass einige Inseln gebaut werden. Man muss, wie gesagt, einmal diesen politischen Willen haben und auch das Verständnis haben, das Energiesystem als Ganzes zu sehen, und dann werden die Energieinseln gebaut.
Sehr schön, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich freue mich schon auf die Inseln, wir werden sie ja alle noch sehen und erleben. Vielleicht können wir dann auch mal eine Exkursion zu so einer Insel machen.
Sehr gerne.
Das ist ja auch immer sehr, genau. Dann kann man das mal anfassen und sehen, das ist immer das Schönste. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für die Zeit, für das Gespräch, die spannenden Erkenntnisse, und drücke natürlich die Daumen für die weiteren Vorhaben.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Das war die aktuelle Folge von New Energy vom Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social-Media-Kanäle in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.